Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.
Die effektivste Art, etwas zu tun, ist, es zu tun. Ein wunderbares, wichtiges Zitat der US-amerikanischen Luftfahrtpionierin Amelia Earhart, 1897 bis 1937. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge, die Podcastin. Hi, Regula Stempfli.
Hallo, Isabel Rohner. Jetzt sind wir gerade im Himmel bei Amelia Earhart. Sie ist ja leider abgestürzt. Großartige Frau. Ich habe einfach so ganz sofort lachen müssen, weil ich dann an meine Generation Z, also sie, denke, oder die dann wieder sagen, das ist so ein Boomer-Spruch, oder? Das Wichtigste, etwas zu tun, ist es wirklich zu tun, oder? Erklär und erzähl auch etwas.
Wird denn deine Gen Z dazu sagen? Das Wichtigste, die effektivste Art, etwas zu tun, ist, erstmal einen Arbeitskreis zu gründen. Oder
Nein, das ist eher, das sind eher die älteren esoterischen Damen. Nein. Die jüngere Generation würde sagen, das Wichtigste, etwas zu tun, ist es in den richtigen Kontext, in den guten Kontext zu setzen. Und die Worte zu überprüfen. Die Armen, die uns zuhören beim Einschlafen in der Podcastin, sind jetzt gerade wieder aufgeweckt worden. Aber wunderbar hast du Amelia Earhart gebracht.
Erzähl. Also dieses Zitat hat für mich zwei Ebenen. Einmal die persönliche, die auch mich ganz persönlich zutiefst erreicht, weil auch ich mit Aktivität eigentlich alles löse.
Ja.
Und mit Aktivität auch gegen schlechte Stimmung oder belassen wir es dabei, schlechte Stimmung angehe. Ich reagiere mit Aktivität. Daraus kommt Energie und Energie macht gute Laune. Kraft führt zu Kraft. So. Mhm.
Also da gibt es einfach einen Tipp, also wenn das Nervenkostüm sehr labil ist, also das erlebe ich ab und an, dann empfiehlt es sich tatsächlich rauszugehen, wenn es geht. Also wirklich
Bewegung, tun,
weg und das gibt eine ganz neue Energie. Das ist ganz wichtig, eben auch für die Generation. Zoomers.
Okay. Ja, die zweite Ebene ist natürlich die politische. Amelia Earhart, Luftfahrtpionierin gegen Widerstände, massive Widerstände, wie alle Frauen ihrer Generation, nicht nur im Luftfahrtbereich, aber auch in der Geschichte der Luftfahrt wird es einfach auch sehr deutlich, gegen Widerstände sich durchsetzen mussten. Das heißt, die effektivste Art, etwas zu tun, ist es zu tun, hat natürlich die Schwierigkeit, was machen die Frauen, die, weil sie Frauen sind, es gar nicht tun durften.
Ja.
Und vor kurzem habe ich eine sehr sehenswerte Doku gesehen über eine andere Pionierin der Luftfahrt, nämlich eine Berlinerin, das ist Melli Bese. Weit weniger bekannt als Amelia Earhart. Warum? Weil Earhart es durchaus geschafft hat zu fliegen. Also Earhart war sie hat es hingekriegt, Flugstunden sich zu ertrotzen bei einer anderen Fliegerin, die es schon gab. Also da auch so Vorbild. Und sie war mutig und hatte die Chuzpe 1928 als Passagierin beim ersten Non-Stop-Flug über den Atlantik dabei zu sein, als erste Frau. Mhm. Und damit wurde sie sehr bekannt, was ihr dann später auch wieder half. Ne? Dann war sie selber die erste Frau, die als Pilotin den Atlantik überquert hat. So on and so on. Melli Bese, Berlin, wollte fliegen und wurde dauernd abgelehnt. Hatte eben wirklich Schwierigkeiten, überhaupt in ein Flugzeug reinzukommen. War zwar dann die erste Deutsche, die einen Flugschein gemacht hat, aber gegen Widerstände. Wir können uns das alles gar nicht vorstellen. Und sie hat sich das Leben genommen als noch ziemlich junge Frau. Und auch da mit der ganz transparenten Sichtbarmachung. Warum? Also sie hat hinterlassen einen Brief, wo sie schreibt, Fliegen ist notwendig, Leben nicht.
Oh. No.
Ja, also das ist dieses, die effektivste Art, etwas zu tun, ist es. Das auch einfach zu tun, ist zutiefst politisch, weil wir heute auch so viele Möglichkeiten haben zu tun. Und wir müssen gucken, dass wir die nicht verlieren. Und wir müssen dieses Tun können, zugestehen anderen Frauen auf der Welt.
Auch dafür kämpfen. Ja, das ist eine ganz wichtige Geschichte, erinnert mich auch an den Kampf, den sehr erfolgreichen Kampf der Frauen ums Automobil. Mhm. Also der ACS in der Schweiz, der Automobilclub Schweiz, wurde eben auch von sehr wohlhabenden bürgerlichen Frauen gegründet, die ganz tolle Schlitten gefahren sind. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg, Erster Weltkrieg und Zwischenkriegszeit. Und so diese Abenteuerlust der Frauen im Westen war ein großer Kampf einerseits. Andererseits müssen wir feststellen, dass wenn die Gesellschaft insgesamt in einer Aufbruchstimmung ist, gerade nach dem Krieg oder nie wieder Krieg, also nach dem Ersten Weltkrieg waren sich alle klar, es wird nie wieder so einen furchtbaren Krieg geben. International, da gab es ja auch eben den Völkerbund, der dann krachend scheiterte, aus Gründen ähnlich wie die UNO jetzt. Ich habe einfach darüber nachgedacht, dass es braucht, damit die Frauen eine Gleichstellung und die Freiheit kämpfen dürfen, können. Sie müssen immer noch kämpfen, aber trotzdem, wo es irgendwie den Frauen auch ein Leben ermöglicht, das sind alles Gesellschaften, wo es eine Schicht von reichen Frauen gibt. Wenn du keine reichen Frauen hast, also Wohlhabende, sagen wir, wenn du oder irgendwie nur 3% oder irgendwie ein paar Mätressen oder ganz Privilegierte, wenn du keine Breite, sagen wir so 20%, oder das ist immer noch eine Elite, dann ist es ganz schwer, als Frauenfrau zu sein. Und daran muss ich immer denken in Afghanistan. Ich habe im Rahmen einer einem militärischen Kolloquium online, wurde eben über den absoluten furchtbaren Abzug der US-Truppen unter Präsident Biden aus Afghanistan berichtet und auch berichtet darüber, dass es klar war, dass in diesem schrecklichen Land, also Afghanistan ist wirklich, das darf man so ohne Probleme sagen, nein, ist der schlimmste, also das ist wirklich
eines der schlimmsten Männer. Ist die Hölle für Frauen, ja, ist es die Hölle.
Genau. Und genau diese Hölle müssen wir aufrechterhalten, immer wieder in unserer Erinnerung. Und diese Hölle ist, wir dürfen eben, müssen dafür sorgen, es zu tun, und zwar auf allen Ebenen, dass unsere westlichen Regierungen keinen Millimeter den Taliban geben. Wirklich keinen Millimeter. Und falls sie das tun, öffentlich machen, an den Pranger stellen und wirklich zu Sanktionen gegen die entsprechenden Institutionen und Personen führen.
Ja, hast du dieses Bild gesehen, dieses Karnevalswagens in Düsseldorf?
Ja. Das war Miss Afghanistan. Ja. Eine voll verschleierte Frau in Blau, also die Burka, mit Ketten um Hals, Taille, die Hände. Es war unglaublich brutal.
Unglaublich brutal.
Ja.
Es hat mich auch schockiert, als ich es gesehen habe.
Ja, sehr.
Und ich habe mich so daran gefragt, je länger ich darüber nachdenke, umso besser finde ich es, dass sie das gemacht haben. Und trotzdem wird daran was für mich sichtbar. Mhm. Und zwar, was ist eigentlich, wenn alles immer ironischer wird, Politik immer unverbindlicher wird, Politik auch irgendwie unernster wird durch soziale Medien? Na, also wenn, ja, wenn erwartet wird, wir Politiker müssen bei TikTok rumtanzen oder müssen, müssen ihre Wurst jeden Tag bei Instagram reinstellen. Oder
nichts
ihr Essen,
gegen den bayerischen, nichts gegen den bayerischen Ministerpräsidenten, du böse, böse Berlinerin.
Nein, das machen ganz viele. Aber einfach diese Privatisierung der Politik, würdest du es nennen? Ne? Also in Klug ist es die Privatisierung der Politik in ist es die Wurst auf Instagram? Was passiert da eigentlich mit den Ebenen unserer Gesellschaft, die auch dafür da sind, komisch zu sein, ne? Oder sich lustig zu machen über Politik? Mhm. Die These ist nicht original von mir. Ich versuche sie nur ein bisschen mir anzueignen oder weiterzudenken. Sie ist mir in der letzten Zeit häufiger begegnet, lustigerweise. Zuletzt in einem Kommentar in der Welt, wo eine Autorin, deren Namen mir jetzt natürlich nicht einfällt, geschrieben hat, was passiert eigentlich, wenn Politik zur Komik wird und die Komik plötzlich ernst sein muss, weil unsere Komiker sind ja nicht mehr komisch, sondern je nach Spektrum, wo sie sich verorten, referieren sie Welt oder Ideologie. Also als Beispiel nennt sie Dieter Nuhr, das ist eine einzige Anklage an die Politik. Ich finde in vielen Punkten zu Recht, ne? Andere mögen das anders sehen. Oder Böhmermann ist ja nicht mehr komisch, sondern was er in der letzten Zeit sich geleistet hat, waren zum Teil sehr, sehr politisch motivierte Anklagen. Ja, zum Teil wissen wir heute auch, nachgewiesenermaßen fälschlicherweise Anklagen gegen Ministerialverwaltungsdirektoren Stichwort Turd. Ne?
Ja, genau. Die Frauen auf dem Scheißhaufen.
Also aber das hat nichts mehr mit Komik zu tun.
Nein, aber ich habe natürlich schon vor 100 Jahre, wie immer, wir können quasi das wiederholen, habe ich HH, der Nazi, genau über das nachgedacht, dass die Ironisierung der Politik zu einer großen Politikverdrossenheit führt und zu einer Abgestumpftheit. Und dass genau das Gegenteil dann passiert von dem Zitat von Amelia Earhart. Es eben überhaupt nichts mehr zu tun, sondern nur noch schulterzuckend, ironisch oder eben haha, der Nazi oder haha, der Taliban oder schenkelklopfend. Und damit ist es dann getan. Oder? Also das ist eben das Zeitalter des Digitalen, dass man meint, allein dadurch, dass man es zeigt oder darüber spricht, es auch schon verändert hat. Das ist das große Problem. Und deshalb diese gemischten Gefühle gegenüber dem Karnevalswagen. Andererseits ist es wichtig, dass so Frauenthemen halt auch im Fernsehen und als Bild gezeigt werden. Und Afghanistan als die Hölle für alle Frauen auf der Welt und auch als Warnung an die Adressen der Frauen, habe ich immer das Gefühl, so wie das portiert wird von den Medien, dass wir das immer wieder reflektieren.
Und weißt du, was ich glaube? Dass diese Warnung an die Frauen der Welt, ja, die sollte so verstanden werden, aber auch da fällt es den Menschen schwer, Säcke, nicht personalisierte Säcke, nicht als Individuen kenntlich zu erkennende Säcke als Menschen zu erkennen und
ja,
deswegen
Leichen,
die Warnung
Leichensäcke,
zu verstehen.
Ja, es sind Leichensäcke. Ja, das ist schon, es ist mir ganz ähnlich gegangen. Das hindert uns aber nicht aufzuzeigen, was passiert, wie wir das im sprechenden Denken machen und auch welche politischen Handlungen wir tun, unternehmen können. So zum Beispiel eben die Studien und auch die Briefe und der Druck, der eigentlich auf die politische Elite entsteht dabei. Das Erstaunliche ist aber, was ich auch realisiert habe, was eine Änderung ist in den letzten 2 Jahren, es tritt einfach, also nicht nur 2 Jahren, sagen wir 10 Jahre, es tritt niemand mehr zurück. Das finde ich wirklich wirklich die Accountability oder je mehr Accountability es gibt oder Governance oder all diese neudeutschen, neuliberalen Worte, je mehr es die gibt, umso weniger treten die Menschen zurück. Ich finde, es gibt keine Verantwortung, Übernehmung der Verantwortung. Ich finde nach wie vor, Jens Spahn sollte keinen Posten haben aufgrund seines Maskendeals, obwohl er sich da nicht persönlich bereichert hat, das ist klar. Aber das war so wirklich ein ganz schmieriger Deal, egal ob wir wussten, was wir tun können oder nicht. Aber es gibt so, eben in den 80er Jahren sind Politiker und Politikerinnen wegen völligen Banalitäten zurückgetreten, währenddem heutzutage einfach niemand mehr zurücktritt und sogar der über 70-jährige oder 73-jährige Bundeskanzler Merz behauptet, er sei durchaus bereit für den Aufbruch Deutschlands und eine zweite Wahlperiode. Was mich übrigens zum neuesten Skandal bringt, CDU-Parteitag, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, nach der ganzen Woche, wir reden sicher noch darüber, über die KI-Fälschung im ZDF, hat doch tatsächlich gestern der Bericht aus Berlin gebracht, wie Merz, Bundeskanzler Merz beklatscht wurde, ganz zum Schluss für seine Rede, da wurde Angela Merkel eingeblendet, die wieder nach vielen Jahren zum ersten Mal wieder an einem Parteitag der CDU anwesend war. Dabei war Angela Merkel da schon längst nach Hause gegangen. Also schon längst vor der Rede vom Bundeskanzler Merz. Hast du es noch nicht mitgekriegt?
Nein,
das ist der neue Skandal. Es wurde falsch geschnitten. Die ARD hat sich auch schon entschuldigt für den falschen Schnitt. Und dabei ist es klar, also ich weiß nicht, was sich die Journalisten und Journalistinnen denken. Sie bebilden ihre Texte so wie es ihnen gefällt.
Ich würde auch sagen, dieser Satz, ich weiß nicht, was die Journalistinnen und Journalisten denken, hat zwei Probleme. Ich glaube, das erste Problem, also nicht des Satzes, sondern der Realität, die da beschrieben wird, dass viele nicht mehr das ausüben, was Journalistinnen und Journalisten eigentlich ausmacht ausmachen sollte. Und dieses Denken ist dann eben das Zweite.
Also ja, und vielleicht denken sie sich was dabei. Also ich habe ja lange darüber diskutiert, über den KI-Fall. Willst du was dazu erzählen?
Nein, ich lausche dir. Sehr gerne.
Okay. Also ja, in der letzten Woche auf ZDF wurde bekannt, und zwar von den schmuddeligen Apollo News, das ist schon das zweite Mal, dass sie journalistische Recherche betreiben, die eigentlich Journalisten und Journalistinnen tun sollten, oder? Also Apollo News ist schon auch ein aktivistisches Medium. Und ich sage eben Schmuddel-News, weil es sehr rechts ist. Hat aufgedeckt, und das ist echt ein Skandal, dass ein Bericht der US-Korrespondentin, die aus New York die These vertritt, die Kinder, alle Kinder mit Migrationshintergrund und von Einwanderungsfamilien und von Migranten, Migrantinnen, also nicht mal von Illegalen, sondern dass diese Kinder terrorisiert werden eben durch die Migrationspolizei, durch die Ausschaffungspraxis von Donald Trump. Und das ist wirklich eine Heavy-These, oder? Das ist so diese, in letzter Zeit hört man immer, das ist so diese Kinderfresser-Mentalität, oder? Also den Journalisten reicht es nicht, einfach schändliche Politiken aufzuzeigen und mit Recherchematerial und eigenen Bildern, wie das eine Reporterin tun sollte, eine Reportage zu machen. Nein. Sie machen daraus eine wirkliche Nazi- und Anti-Nazi- Geschichte. Das ist echt ein Riesenproblem. Und das hat genau diese Korrespondentin gemacht und hat das mit Bildern, also diese These der Schändlichen, der Kinderverunsicherung im ganzen Staat New York, oder? Also, und diese Verfolgung von Kindern, hat sie belegt mit Bildern und Filmen aus dem Jahr 2022, als ein, ich glaube sogar des Kindesmissbrauchs und organisierte Gang Jugendlicher abgeführt wurde. Und das andere war tatsächlich einfach KI-generiertes Bild, wo sogar noch das Wasserzeichen der entsprechenden KI-Generation über den Bildschirm lief. Und Dunja Hayali hat es moderiert und Apollo News hat es in den sozialen Medien aufgedeckt in einer Reportage, hat gesagt, woher kommt das KI und hat einfach nur das gebracht, das große Schlagzeile. Und das ZDF, die erste Reaktion war, wie immer in solchen Geschichten, tut uns sehr leid, Fehler passieren allen, wir entschuldigen uns für diesen Fehler. Und so geht es natürlich nicht.
Nein, natürlich nicht.
Es geht natürlich so nicht. Hm. Dann haben sie sich, wir machen eine Fehlerkultur. Dunja Hayali hat dann sofort geschrieben, es war nicht ich, sondern die böse Korrespondentin. Und eben ZDF hat ganz nüchtern, aufgrund journalistischer Mängel, wurde die Korrespondentin aus New York per sofort von ihrem Posten enthoben, nachdem sie knapp umgezogen ist. Und so geht es einfach nicht, die ganze Diskussion.
Ja, was mich als TV-Zuschauerin interessiert oder was mir auffällt, ist, dass es mehrere Versionen gibt von diesem Beitrag. Also diese Korrespondentin hat erst einen Beitrag gemacht, der auch gesendet wurde im Mittagsmagazin, ich meine am Tag vorher. Uh-huh. Und dann wurde der verändert. Und da frage ich mich, war das wirklich sie? Oder wer war das?
Oder die Redaktion,
weil die Fassung, die dann im Heute-Journal gezeigt wurde, die wurde genau um diese beiden Bildsequenzen oder Videosequenzen, die du beschrieben hast, ergänzt. Mhm. Und da frage ich mich schon, also wer war das und wie kann das sein? Und das Grundproblem ist, dass mit diesen Videos etwas visualisiert wird, nämlich die These, wie von dir beschrieben, für die es aber offensichtlich nicht ausreichend emotionalisierendes Material gibt. Und das ist richtig problematisch, weil da sind wir bei Propaganda. Das ist nicht mehr Journalismus. Abgesehen davon, dass mich macht es wahnsinnig wütend. Mich macht es aber auch angstvoll mit Blick auf die Zukunft, weil wir wirklich auch Videos nicht mehr trauen können. Ne? Das ist die Folge davon. Und das ist ein Image-Schaden fürs Öffentlich-Rechtliche. Der ist immens. Das ist unvorstellbar riesig.
Ja, sehr. Also, und ich glaube, sie checken es nicht. Und du hast einen ganz wichtigen Punkt gebracht, den ich vergessen habe. Die öffentlich-rechtlichen Institutionen haben eine ganze Redaktionskette. Es gibt nämlich auch einen Redaktionsleiter von dieser Heute-Show. Nicht Heute-Show, Entschuldigung, Heute-Journal, genau. Oder überhaupt die Nachrichten oder Mittagsmagazin. Und diese Typen machen seit 5 Jahren, verfolgen die eine Agenda. Wenn wir Alexander Teske folgen, der ein sehr lesenswertes Buch über die Tagesschau geschrieben hat, wo er hat jahrelang für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet, ist dann gegangen, nachdem er eben für die Tagesschau und Tagesthemen vor allem gearbeitet hat. Und er ist ein Ostdeutscher und es nicht mehr mit seinem Berufsethos verbinden konnte, weiter für diese Institution tätig zu sein. Und die ARD verleugnet ja sein Buch und überhaupt, wie sie alle Kritiker und Kritikerinnen aus den eigenen Reihen richtig gehen säubert. Entlässt, also die Freien, alle Freie, die auch nur, weißt du, die quasi nur so hüstelnd wagen in der Redaktionssitzung zu sagen, naja, ich hätte eigentlich eine andere Wertung, beispielsweise dieser US-amerikanischen Politik oder punkto Putin oder weiß auch immer. Ja. Die werden gerade freigestellt, jetzt ohne, das ist bekannt.
Ja, das stimmt.
Und es passiert nichts.
Was mich machen zwei Dinge wütend. Zum einen, es gibt ja durchaus in der Realität wirkliche Anknüpfungspunkte, um sehr kritisch gegen diese Eis zu berichten.
Absolut.
Dafür brauchst du keine Bilder zu erfinden oder Geschichten zu erfinden, dass Journalistinnen und Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks der Meinung sind, das wäre eine gute Idee, ist macht mich sprachlos.
Ja, aber das passt zu Markus Lanz und Elmar Thewissen, die nur noch die Agenda der faschistischen Vereinigten Staaten von Amerika besprechen. Mhm. Und das Problem ist, es ist so krass. Ich war ja jetzt eben in einem völlig anderen Umfeld, habe auch glücklicherweise ganz tolle 2 Stunden mit ehemaligen Studierenden von mir verbracht, das im Rahmen von Architektur und Design. Mhm. Und dann Kaffee getrunken, also ins Pub, waren wir dann noch. Und da habe ich etwas realisiert, wie krass fragmentiert eben unsere Öffentlichkeiten sind. Weil das sind eher so Pro-Pali-Demonstrierende, oder? Also wirklich so Schrei und eben Gaza und ja, aber das finden Sie doch auch furchtbar, Frau Stempfli, und bla bla bla. Und dann habe ich von der Iran-Demonstration erzählt. Und dann,
in München, diese riesige Demonstration, wo ein 250.000 Menschen demonstriert hat für Demokratie und Freiheit im Iran.
Genau, also in München für Demokratie und Freiheit im Iran, genau. Mhm. Und das Erstaunliche war, und jetzt halten Sie sich fest, Isabel Rohner und die Hörer und Hörerinnen, ich kriege sofort, das ist ja rassistisch, das ist ja klar, es gehen nur alle Rassisten für Iran auf die Straße, weil das geht, das sind die Weißen. Das passt natürlich, wenn man gegen ein islamisches Regime auf die Straße kann.
Oh, wie cool, das heißt, die Frauen im Iran, die da demonstrieren mit Frauen und Männern für ihre Rechte, sind auch alle Rassisten gegen das Mullah-Regime. Ah, okay, wie praktisch.
So weit sind sie dann nicht gegangen. Aber erkennst du, welche Denke dahinter steckt? Also erstens mal haben sie dann auch gesagt, diese Demonstration in München, die war auch nicht so friedlich, es hat offensichtlich einen Toten gegeben. Also weißt du, das ist alles TikTok-Feed, was ich da höre, oder? Und eben das Zweite ist, ja, ist ja klar, also es ist ja einfacher eben gegen die, weißt du, weil der Islam, also eben weil das ist ein islamisches Regime ist, oder? Dann dagegen zu demonstrieren, das sind eigentlich alles, es geht eigentlich um Rassismus für die Palästinenser. Ist eben niemand. Und dann bin ich echt nicht ausgeflippt, aber dann habe ich einfach ihnen ganz klar aufgezeigt, dass die Hamas die Mullahs sind. Die sind identisch. Die Islamofaschisten, liebe Menschen, geben sich immer nur andere Namen. Zwischendurch treten sie als IS-Staat auf, dann treten sie als Houthis auf, dann treten sie als Hisbollah auf oder Hamas. Und natürlich sagen mir jetzt die Islam-Spezialisten, nein, Stempfli, du hast überhaupt keine Ahnung. Es sind natürlich Schiiten oder Sunniten oder bla bla bla. No, my dears. Im Grundsatz geht es dort um um das Programm der Muslimbrüderschaft, von denen hat übrigens erzählt der TikTok-Feed auch nie. Es geht um die Muslimbrüderschaft, die entdeckt hat im Anfang 20. Jahrhundert in Ägypten, dann gemeinsam mit Adolf Hitler entdeckt hat, dass es in dieses Zeitalter der Extreme, der Ideologien, eine Ideologie braucht, um quasi zur Macht zu kommen. Und statt einem Nationalsozialismus haben sie eben den Islamofaschismus gegründet, haben ihn aber nicht so genannt, sondern einfach nur Islam. Und es geht eigentlich um den Dschihad. Mhm. Einen Dschihad, der sowohl physisch als auch psychisch und narrativ mit allen Mitteln, Propagandamitteln verteilt werden soll. Das ist wie der Sozialismus oder die kommunistische Idee. Die lebt ja auch nicht einfach ständig vom Kampf, sondern ist eine Kombination von Kampf, Ideologie und dann Wahlen gewinnen. Und das ist genau dasselbe. Und davon hören wir in den öffentlich-rechtlichen Medien nie
überhaupt
etwas.
Nichts. Und nie. Weißt du, der zweite Punkt, den ich vorher noch ansprechen wollte, ist meine Wahrnehmung von diesem KI-Skandal beim ZDF. Der wurde aufgedeckt durch X. Oh Gott, ja, ja, genau. Ich habe X gesagt und nicht mehr Twitter. Bravo. Ich war jahrelang ja. stolz, immer Twitter zu sagen.
Aber man gewöhnt sich langsam dran. Ja, ich hoffe nicht, dass das abgeschafft wird in dem Moment. Ja, es ist wirklich die Plattform von Elon Musk, weil auf allen anderen Plattformen ist nichts davon zu berichten.
Nichts davon
und der
zu
Spiegel hat extrem lange gebraucht, bis er oder die Süddeutsche diesen Skandal aufgenommen hat. Und ich möchte noch ganz kurz ein paar Prunkpunkte einfach stichwortartig sagen, wieso, also wie du gesagt hast, Image-Schaden, aber was eigentlich da passiert. Also es ist ein totaler Vertrauensbruch im Kernauftrag. Es ist die Manifestation von Thesenjournalismus, das heißt Realität versus Simulation. Die Grenze zwischen Ideologie und Reportage wurde total überschritten. Und das ist das Furchtbare. Es gibt enorm viel Futter für die Lügenpresse-Narrative der Rechtsen, Rechtsaußen, die natürlich andere Ziele mit der Demontage des öffentlich-rechtlichen Rundfunks betreiben. Es ist eine extreme Selbstbeschädigung im Deepfake-Zeitalter, also in einer Zeit, in der Desinformation wächst und in einer Zeit, wo wir keine gemeinsame Öffentlichkeit mehr haben, solchen Thesenjournalismus zu betreiben, das treibt den Bürgerkrieg in unsere demokratischen Gesellschaften zum Gunsten von allen autoritären Gesellschaften. Die lachen sich ins Fäustchen und ich bin fassungslos. Und es ist eine symbolische Arroganz, die wir natürlich spüren, oder? Also diese wahnsinnige symbolische Arroganz hat sich ja auch gezeigt mit diesen Preisverleihungen der grottenschlechtesten Journalistinnen und Journalisten unserer Zeit. Wie Sophie von der Tann, grottenschlecht, weshalb? Weil genau sie solche Realität versus Simulation, weil es genau sie die Ikone ist des Thesenjournalismus und den auch noch nicht nur verteidigt, sondern sagt, es sei Haltung. Und das hat nichts mehr mit Journalismus, mit Realitätssagen, was ist, zu tun, sondern es ist eben eine Inszenierung. Und das ist schon krass. Also ich fand eben die KI-Bilder, die eigene These verbilden sollen, das finde ich
ja, und diese Bilder waren ja krass, ne? Eine Mutter, die von ihren Kindern weggerissen wird, die Kinder schreien, klammern sich an ihre Beine und sie wird weggerissen von Eis. Was für ein starkes Bild. Nur leider gab es das nicht in der Realität.
Ja,
und das ist krass. Und weißt du, es treibt mich schon um, weil es so viele Gründe gibt, kritisch mit Trump und kritisch mit der Trump-Regierung umzugehen. Aber es ist eben alles nicht schwarz-weiß. Und was wir erleben medial, ist immer schwarz-weiß. Und offen gesagt, du hast ja vor 2 Folgen, glaube ich, diese Zusammenfassung gebracht. Über Trump kann man alles sagen, aber ohne ihn wären die Geiseln nicht frei. Iran wäre jetzt noch einen Schritt weiter an der Atombombe dran. Die Epstein-Files wären nicht veröffentlicht worden. Das sind ja alles Fakten. Ne?
Ja, richtig.
Und ich habe letztens auf Twitter einen super Spruch gelesen. So, liebe Linke, kommt mal wieder auf den Boden der Tatsachen. Trump wird nicht die Rechte von Homosexuellen abschaffen. Trump wird nicht die Rechte von Frauen abschaffen. Trump wird nicht die Versklavung wieder einführen. Er ist ja kein Islamofaschist.
Ja,
und das bringt es so auf den Punkt, weil genau diese Ziele werden verfolgt von Islamofaschisten, aber über die erfahren wir nichts.
Du darfst nicht nur nicht reden, sondern eben, wie ich das im Pub festgestellt habe, die flippen völlig aus. Die Jungen flippen völlig aus, wenn ich so etwas sage. Und sagen einfach, ja, das ist rassistisch, das ist ja völliger Bullshit. Dann sage ich, hallo, es ist die Realität. Oder wollt ihr eigentlich mir sagen, dass unter den Taliban die Mädchen und die Frauen Friede, Freude, Eierkuchen sind? Ja, natürlich, aber das spielt doch keine Rolle.
Nee, weil
Es gibt überall ganz schlimme Systeme. Du musst doch nicht in eine wichtige politische Diskussion irgendwie Whataboutism bringen. Also es ist wirklich, ich hab nachdem, es war sehr schön, das Treffen, dann habe ich gesagt, jetzt reden wir nicht mehr darüber, sondern wir reden jetzt über die Architektur da vom Gürking und hahaha und so. Aber dann, ich habe wirklich in einem Moment, weil ich die Einzige war, habe ich mich in einem Irrenhaus gefühlt. Ich war wahnsinnig entsetzt, vereinzelt und völlig fassungslos. Also wirklich, ich kam mir vor, als wäre ich ins Mittelalter gereist, aus dem 21. Jahrhundert, und würde mit Menschen aus dem Mittelalter reden, die meine Sprache nicht verstehen. Ich verstehe, woher sie kommen. Ich kann dir genau sagen, welche Ideologie sie wann, wo beeinflusst hat. Oder? Also weil ich ja die Universität, wo ich auch unterrichtet habe. Oder? Also auch in Zürich, das war noch bei den Urban Studies, die wurden ja auch wegen der Terrorverharmlosung verurteilt, auch in Basel und so weiter und so fort. Ich weiß genau, welches akademische Milieu die an ihren Brüsten nährt. Weil ich verstehe sie, sie verstehen mich nicht. Und das war ziemlich heavy. Jetzt, währenddem ich so geredet habe, was hast du recherchiert?
Ich habe nichts recherchiert, ich habe dir wirklich einfach nur gelauscht und gedacht, ich muss jetzt was Positives sagen.
Unbedingt.
Und mache jetzt einfach das, weil ich sonst auch vergesse, jetzt und nicht ganz am Schluss der Folge, nämlich ich mache aufmerksam auf 3 Termine.
Ja, unbedingt.
Denn der Internationale Frauentag naht. Zückt eure Stifte oder digitalen Endgeräte und notiert euch. Am 7. März, das ist ein Samstag, tritt das Hedwig-Dom-Trio auf. Und zwar in der Synagoge in Wittlich um 11 Uhr. Schöne Matinee am 7. März.
Wittlich, wo ist Wittlich? Weißt du das? Oder frage ich jetzt,
doch,
was peinlich ist?
Doch, ich weiß es. Ich habe ja meine Bahnkarte gebucht und habe festgestellt, ich brauche irgendwie 7 Stunden von Berlin. Nein, Wittlich ist natürlich, das liegt nicht an Wittlich, sondern an Berlin. Berlin ist ja ein bisschen ab vom Schuss. Ne?
Ja,
Wittlich ist in Rheinland-Pfalz.
Aha,
zwischen Mosel und Eifel. Also es soll da guten Wein geben, habe ich gehört.
Super.
Und am 8. März geht es weiter für unser Hedwig-Dom-Trio. Da sind wir in Offenbach in Hessen und treten da um 14 Uhr auf. Alle Infos gibt es auch auf unserer Homepage www.hedwigdom.de. Und zwar sind wir da eingeladen von der freireligiösen Gemeinde, die das ausrichtet. Und zwar eine Veranstaltung zugunsten des Frauenhauses Offenbach. So, das war das zum Hedwig-Dom-Trio. Dann habe ich noch was.
Ganz, ganz toll. Also aber diese 2 Termine, ich finde, das Hedwig-Dom-Trio feiert ja 20 Jahre, das ganze Jahr 2026. Und ich finde es großartig, ihr habt wirklich, glaube ich, 28. März bespielt. Außer vielleicht einer mal nicht. Und natürlich wegen der Covid-Pandemie.
Genau, das
aber
war der einzige.
Aber grundsätzlich ist es eine wunderbare Bilanz. Für mich war der 8. März auch immer ein Auftrittstermin. Ich habe keinen, dafür habe ich aber ein ganz, also gehe ich zuerst wählen, selbstverständlich, und dann nachmittags habe ich einen tollen Frauentermin.
Schön, das klingt auch gut. Ja, Internationaler Frauentag, wir müssen ja darum kämpfen, jetzt mache ich eine super Überleitung, wir müssen ja sehr darum kämpfen, dass wir diesen Frauentag auch behalten und auch als Tag behalten, wo wir darüber nachdenken und nicht nur nachdenken, sondern auch tun, wie es denn den Frauen geht, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und da gibt es ja so alle Bestrebungen, über die wir auch schon berichtet haben, dass das kein Frauentag mehr sein soll, sondern ein Frauensternchentag oder ein Flintertag oder ein Hol's die Teufelin-Tag. Eine Woche später ist auch so ein Gedenktag, und zwar in Berlin. Der Berliner Senat hat beschlossen, den 15. März zum Tag gegen Islamfeindlichkeit
bitte nicht.
Zu machen.
Oh,
ja, genau.
Bitte nicht, das ist ein Lokalthema, will ich gar nicht.
Nein, es ist total wichtig, darüber zu sprechen. Ne?
Ja.
Also Tag gegen Islamfeindlichkeit wird jetzt zum ersten Mal begangen am 15. März in einer Stadt, wo sämtliche jüdische Einrichtungen beschützt werden müssen. Mhm. Und zwar Tag und Nacht mit Polizistinnen und Polizisten gibt es diesen Tag gegen Islamfeindlichkeit. Die Frauenheldinnen machen just an diesem Tag um 14 Uhr am Breitscheidplatz, das ist unmittelbar an der Gedächtniskirche in Charlottenburg, eine Demonstration, weil sie finden, ey, das ist ein Tag, wo für Religionskritik, denn Religionskritik ist absolut wichtig und es ist wichtig, gerade an diesem Tag daran zu erinnern, dass wir für Frauenrechte und Kopffreiheit für Frauen stehen. Das heißt, sie machen eine Demonstration Frauenrechte statt Kopftuch auf dem Breitscheidplatz und das finde ich ist sehr unterstützenswert.
Mhm. Mhm. Ich habe einfach immer so Mühe, wenn es so polarisiert wird. Also ich finde einfach, ein Tag Islamophobie hätten wir wirklich nicht gebraucht und schon gar nicht in Berlin. Eben wie du sagst. Also wenn Islamophobie so ein Riesenthema wäre, müssten die Moscheen beschützt werden, müssten die muslimischen Einrichtungen beschützt werden und so weiter und so fort. Und das ist ja nicht der Fall. Oder? Also glücklicherweise, also ich bin überhaupt nicht dafür, in einer Demokratie Gewalt als politisches Mittel einzusetzen. Im Gegenteil. Das Problem ist ja eben der Judenhass oder die Kirchenschändungen. Ach, das ist alles so sehr unappetitlich. Die Frauenheldinnen trauen sich was. Die sind wirklich toll. Ich merke einfach, ich mag mich auf dieses Kampffeld der Polarisierung nicht
begeben. Eigentlich ist es keine Polarisierung. Die Polarisierung wird gemacht.
Ja, wir sind nicht in der Mehrheit.
Weißt du, dieser Punkt, dass Kritik an Religion möglich sein muss,
ja,
das ist so grundlegend in einem Staat, wo es Religionsfreiheit gibt, aber auch eine Trennung von Staat und Religion.
Ja, es ist ja einfach lebensgefährlich. Im Moment, ich habe mir das gedacht, als ich in der Ausstellung in der Tate war, gibt es eine gute, irgendwie auf dem dritten Stock, die ist ja riesig, ganz toll, Pop-Art und so und Kritik und so. Und da, also jetzt für alle Christen und Christinnen bitte weghören, ist eines der wichtigsten Kunstwerke der 60er oder 70er Jahre eben ein Frosch gekreuzigt, am Kreuz hängend. Sieht sehr lustig aus. Tut mir leid. Ich finde es auch sehr anstößig.
Die Christinnen und Christen sind ja sehr geübt daran, sich lustig zu machen über ihre eigene Religion.
Ja, genau,
oder dass sie wissen, dass man sich lustig machen kann über ihre Religion.
Genau, also aber das war ja ein wichtiger Schritt.
Führt ja zur Entspanntheit.
Ja, es war ja ein wichtiger Schritt.
War auch nicht immer so, ne?
Nein, um die absolute Macht auch der katholischen Kirche zu brechen und das Christentum wieder auch näher zu bringen. Aber dann habe ich mir eben, das habe ich ja schon mehrmals gesagt, das bräuchten wir dringendst im Islam, aber das könnten wir nie machen, dann würde die ganze Tate in die Luft gesprengt. Und ich finde, allein diese Tatsache müsste dringend diskutiert werden. Und deshalb finde ich es sehr mutig und sehr toll, am Tag gegen eine erfundene Islamophobie von den Islamofaschisten, die dieses Konzept erfunden haben, um den Westen in die Knie zu bringen. Weil es gibt ja, sobald die islamofaschistischen Regimes übernommen haben in den Staaten, gibt es keine jüdische Minderheit mehr und keine christliche Minderheit mehr. Einfach nur, dass es klar ist, es gibt eine riesige islamische Minderheit im Westen, oder? Oder wie eine Studie festgestellt hat, dass die Muslime und Musliminnen am besten und am freiheitlichsten ihre Religion leben können im Westen. Also alle diese Zusammenhänge werden so ausgelöscht und Islamophobie ist eigentlich ein islamofaschistisches Konzept, das jetzt vom Berliner Senat völlig dumm, ungebildet, uninformiert zum Teil, also gerade der CDU-Fraktion abgesegnet wurde. Mhm. Ich weiß eh nicht, ob die CDU Berlin eigentlich noch eine CDU Berlin ist. Was mich zur Frage bringt, der Berliner, wobei das ist erst im November, gell, die Berliner Bürgermeisterwahl.
Im September.
Im September eben.
Abgeordnetenhauswahl.
Genau, Abgeordneten, ja, und dann auch den Bürgermeister, oder nicht? Nennt man
ja,
den,
ja,
nicht
den Regierenden. Das den ist ja wie Ministerpräsident.
Genau, Ministerpräsident, das müssen wir dann schon auch nochmal von Isabel Runer besprochen.
Du, und ich möchte dazu zwei Sätze sagen. Ne? Vorher ist die Wahl in Sachsen-Anhalt, da ist ja die Prognose, dass die AfD wirklich die absolute Mehrheit holen könnte. Ne? Und das heißt zum ersten Mal in einem Land auch nicht nur die Regierung stellt, sondern die gesamte Regierung, weil keine Koalition nötig sein muss. Und ich sage euch, wenn das passiert, dass die AfD gewinnt, dann kriegen wir den absoluten linksradikalen Ruck auf der anderen Seite. Und das wird mobilisiert werden und die Linken werden das aus Perspektive der Partei, die Linke, sehr erfolgreich machen, sodass das Risiko besteht, dass wir nicht nur in diesem Jahr den ersten AfD-Ministerpräsidenten bekommen, sondern in Berlin auch eine regierende Bürgermeisterin der Linken. Und die Linke ist so links, links, links radikal, wie die AfD rechts, rechts, rechts radikal ist. Ne?
Ja, also das sind antidemokratische Kräfte, die hier am Werk sind. Und das ist die Kill All Normies, wie ich sagte. Die Mitte wird, die liberale Mitte wird aufgefressen. Auch da sagen wir wieder, das ist diese U-Boot, nein, nicht U-Boot, wie sagt man, Hufeisentheorie und bla 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 bla. Aber es ist genau das, was die Medien machen, was die Medien im Zeitalter algorithmischer Reproduktion machen und die öffentlich-rechtlichen Medien mischen da mit. Es geht nicht, hört auf, den Bürgerkrieg in unsere Gesellschaften zu tragen. Hört einfach auf, ich habe keinen Bock. Lasst uns in Ruhe, lasst uns mit der Politik in Ruhe, lasst uns endlich wieder über Frauenbücher, Frauenausstellungen, Lohnerhöhungen diskutieren, wie man am besten als Frau reich wird. Ich möchte diese Themen wieder bespielen. Ich habe keinen Bock, mich auf einen Bürgerkrieg zu rüsten. Und genau das läuft in dieser Medienöffentlichkeit, die so gespalten ist, und da braucht es Regulierung. Also eben TikTok hätte schon längst, habe ich schon vor 2 Jahren gesagt, das muss verboten werden, respektive muss den Chinesen aus der Hand genommen werden. So wie in den USA. Das muss quasi eine europäisches Unternehmen sein.
Ja, und gut, TikTok in China ist ja was anderes als TikTok in Europa.
Ja, genau, erzähl das nochmal. Ja, das ist ganz wichtig, das vergessen.
TikTok ist eine Verblödungs-App.
Also bei uns.
Bei uns ist es eine Verblödungs-App. In China ist es eine App, um Mathe zu lernen.
Ja, ist unglaublich.
Und das sagt eigentlich alles. Ne? Also wie clever, eine App zu gestalten, die dazu führt, dass eine ganze Generation
verblödet.
Wirklich verblödet ist.
Ne? Wir unterhalten uns zu Tode. Mhm. Das war von... Habe ich jetzt gerade der große Klassiker. Aber es ist noch schlimmer, das mit dem Unterhalt zu Tode. Aber da wird natürlich jetzt vorwärts gemacht mit dem, was hältst du übrigens davon, das weiß ich tatsächlich nicht, vom Verbot für der Social Media für 16-Jährige oder 14-Jährige?
Ich halte es für eine Ablenkungsdebatte. Und ich glaube, dass man Probleme dadurch nicht löst. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen, was braucht es eigentlich, dass Kinder und Jugendliche Social Media wirklich nutzen können. Ich persönlich finde auch, das sollte nicht geschehen, bevor sie 14 sind. Ne? Ich finde, da sind massiv die Eltern gefragt. Ich stelle aber fest, dass nicht alle Eltern die Fähigkeiten dazu haben.
So,
ne? aber jetzt stellen wir uns vor, es gäbe ein Verbot. Meint ihr im Ernst, die Kinder würden dann nicht in die Social Medias gehen? Doch, aber es ist dann noch ein krasserer Unterschied der Elternhäuser.
Ah, I disagree.
Ja,
spannend. Also, da bin ich wirklich nicht
Erzähle
einverstanden,
mir.
Weil ich tatsächlich für mehr Verbote dieser Art plädiere, obwohl sie natürlich umgangen werden. Ich fände es aber toll, wenn Verbote dazu dienen, dass eben die Scham wechselt die Seite. Dass das Verbot dazu führt, dass soziale Medien wirklich bäh sind. Weil sie schaden ja auch Erwachsenen. Also ganz ehrlich, selbst wenn X eine tolle Plattform ist, aber mir tut es nicht gut, wenn ich 2-3 Stunden drauf bin oder also dazwischen oder abgelenkt werde.
Aber
ich
muss
merke,
man es deswegen
mich
für alle verbieten?
Nein. Also es gibt ja immer eine gute, liberale Lösung, oder? Mhm. Ich find einfach, die sozialen Plattformen müssen mehr verantwortlich gemacht werden für das, was im realen Leben verboten ist, sollte auch in den sozialen Medien verboten sein.
Richtig.
Dass das erleichtert wird. Also weißt du, deshalb hatten wir ja den Digital Service Act. dass sich der jetzt ausgerechnet zum Instrument der Mächtigen gegen die normalen Bürger und Bürgerinnen auswirkt, das hätte ich auch nicht gedacht, oder?
Ja, aber das mit dem Verbot, genau,
darf
Gleiche.
Ich dir nur etwas nee, aus Australien gibt es mittlerweile die Schulberichte oder von den Lehrern und Lehrerinnen, und da bin ich einfach im Kontakt mit den Lehrern und Lehrerinnen und eben mit Eltern. Und tatsächlich, die haben ein striktes Handyverbot an den Schulen. Mhm. Die haben auch ein Social-Media-Verbot. Und wie gesagt, das kann man nicht so gut durchsetzen. Finde es aber eigentlich großartig. Und sie haben festgestellt, die Kinder lachen wieder in den in den Schulgängen. Mhm. Also es ist also ein Handyverbot an den Schulen, das könntest du durchsetzen. So wie ein Uniformgebot an den Schulen, das wäre auch ganz toll.
Weißt du, was ich meine? Fände ich auch gut, aber dafür braucht es kein Social-Media-Gesetz, sondern das könnte die KMK, die Kultusministerkonferenz, sofort machen. Und es gibt ganz viele, ich kenne auch Schulen, die das so machen, und ich finde das hervorragend und unterstütze das dezidiert.
Ja, absolut, absolut.
Aber das ist immer, weißt du, was ist das Problem und womit löst man das Problem? Und ich sehe schon, da bin ich,
das stimmt.
Das ist schon dieser liberale Ansatz.
Ja.
Ne?
Ja, das stimmt.
Aber was ist dann der nächste Schritt? Das ist dann wirklich, ach, dann macht man X zu, weil das sind doch irgendwie sowieso, und dieser Musk, der ist doch genauso wie die Eis und Trump und so. Mhm. Weißt du, das ist dann der nächste Schritt und nein.
Also wenn man X verbietet und TikTok nicht, das ist ja...
Ja, aber also
das Selbstbestimmungsgesetz, weißt du, wurde ja auch angenommen. Ich bin immer noch, ich bin ja immer noch total traumatisiert. Also völlig, ich bin wirklich traumatisiert.
Ja, und weißt du, wir bekommen jetzt kommt eine wirklich banale Erkenntnis. Ne? Wir bekommen alle 4 Jahre eine neue Bundesregierung, und die möchte zeigen, wir sind da und es gibt einen Grund, warum wir da sind. Wie machen sie das? Indem sie Gesetze verabschieden.
Ja, ich weiß.
Es kommen immer mehr Gesetze, immer mehr Gesetze, immer mehr Gesetze. Wohin geht das denn? Ich möchte weniger Gesetze. Ich möchte mal eine Regierung, die sagt, so, unser Ziel ist, 1500 Gesetze abzuschaffen.
Ja.
Das fände ich gut. Ja.
Nein, und da bist du wieder bei deinem Eingangszitat. Handeln, eben lieber tun, als wieder irgendwie eine Norm verabschieden. Absolut, weil eine Norm ist eher ein Narrativ. Go on, ich habe dann schon noch ein Argument.
Nö, ich war eigentlich fertig mit meinem Satz.
Ja, also ich habe ich würde Pornhub verbieten. Also die ganze Pornografie, das ist...
Bin ich dafür?
Das macht die Menschen... Nein, das macht wirklich Männer kaputt, ja. Mhm. Das ist auch wie bei Cannabis. Es gibt einen Kreis mit diesem Dopamin, dann hast du Cannabis und dann gehst du zu Porno, von Porno zu Cannabis. Die absolute Vereinsamung der jungen Männer. Das ist eine Katastrophe. Deshalb können sich junge Frauen nicht mehr fortpflanzen. Deshalb hat wahrscheinlich auch die Tochter von Söder, 29 Jahre alt, einen gut aussehenden 70-jährigen Millionär, wie ich jetzt erfahren habe aus der Klatschpresse.
Okay. Als Freund. Warst du bei der Friseurin?
Ja, genau, natürlich. Ach so, okay. Ich war ja in London. Also da geht man natürlich geht Frau natürlich zum Coiffeur, wie ich sage, als Schweizerin. Aber das ist, also die Pornografie ist unfassbar strukturelle Gewalt. Pornografie ist kein Randphänomen mehr und deshalb sollte sie verboten werden. Und zwar eben so diese, weißt du, natürlich können dann die Typen immer noch Pornografie gucken, aber sie sollte wirklich massiv eingeschränkt werden.
Bin ich auch
die
dafür.
Sind immer noch gratis zugänglich. Und jetzt argumentieren sie immer, Ex verbieten wegen den Nacktfotos von Frauen. Ehrlich, das ist so eine Bigotterie, oder? Als wäre Ex eine Pornoplattform, aber Pornhub als erstes drauf zu lassen, oder? Die Industrie ist so stark und die KI erhebt Pornografie auf ein Eskalationsniveau, das uns die brutalste sexuelle Gewalt bringt gegen Kinder, Mädchen und Frauen. Es ist wirklich abgründig.
Ein konkretes Beispiel einer konkreten Folge der Pornografisierung bringen, nämlich sie prägt das Denken und sie prägt die berufliche Ausübung auch von Journalisten. Und dazu habe ich ein Beispiel.
Ach, wunderbarer Satz.
Aus der FAZ. Mhm. Unfassbar, Johannes Leithäuser. Er hat den Shitstorm seines Lebens bekommen. Ich hoffe, er wird ihn nie mehr vergessen. Für einen Meinungsbeitrag, der in der FAZ erschienen ist letzte Woche. Und ich darf mal vorlesen. Mhm. Weiß ich auch, wie
mit Triggerwarnung. Ja.
Ja, ja, versucht darüber zu lachen. Also sind zwei Sätze. Zitat. Die Festnahme Andrew Mountbatten Windsors fügt dem Ansehen der britischen Monarchie schweren Schaden zu. Existenzbedrohend aber ist sie für den gegenwärtigen Premierminister Sir Keir Starmer. Denn der frühere Prinz Andrew wurde ja nicht wegen seiner von ihm noch immer bestrittenen sexuellen Begegnungen mit minderjährigen Gespielinnen in Gewahrsam genommen, die ihm der amerikanische Finanzier und Bösewicht Jeffrey Epstein zuführte. An diesen zwei Sätzen ist so viel zutiefst geprägt von Pornokonsum und eine Verschiebung der Wirklichkeit. Eine absolute Verharmlosung von Kindesmissbrauch findet hier statt, dass nicht gesagt wird, Prinz Andrew, ne, wäre im Verdacht, Kinder vergewaltigt zu haben, sondern er ist minderjährigen Gespielinnen sexuell begegnet. Wie soll das denn ausgesehen haben? Das ist unfassbar. Dann aber natürlich im ersten Satz schon, ne? Die Festnahme Mountbatten Windsors fügt dem Ansehen der britischen Monarchie schweren Schaden zu. Die Festnahme, es ist das Image, nicht die Tat.
Ja, genau. Das ist die totale Verschiebung von Tat und Narrativ.
Es ist eine Verharmlosung so und eine Normalisierung von Kindesmissbrauch, was hier stattfindet in einem Meinungsbeitrag in der bürgerlichen FAZ. So.
FAZ. Ich muss da leider hinzufügen, dass das auch in Frankreich passiert ist, und zwar bei Gisèle Bellicot. Sie hat ihr Buch, das muss ganz toll sein, auf Englisch herausgebracht. Ich habe es eben im Flugzeug gelesen, im Observer, also eher im linken Observer. Genialer Bericht. Und da erzählt Gisèle Bellicot allen Ernstes, und das war so, dass der Richter sich geweigert hat, über Vergewaltigung zu sprechen, was ihr angetan wurde, mit der Begründung, der Begriff Violence, Rape, Vergewaltigung, würde die Rechte der Angeklagten beeinträchtigen.
What?
Yes. Und als Gisèle Bellicot eben dann befragt wurde, hat sie genau das als erstes aufgenommen und gesagt, und der Richter hat darauf plädiert, dass sowohl die Anklage als auch die Verteidigung nur der Begriff diese Sexszenen benutze. Und Gisèle Bellicot hat dann ganz klar dem Richter gesagt, wenn Sie Sexszenen nehmen, dann entwürdigen Sie mich noch einmal, dann vergewaltigen Sie meine Erlebnisse, dann verharmlosen Sie. Also es ist, ich habe leider den Text nicht vor mir, und der war eh in Englisch. Großartig. Also
wirklich. Aber
ganz,
weißt du, das wurde dann
wichtig.
Der Richter ausgetauscht, oder ist der...
Nein, der kann nicht ausgetauscht. Du kannst dich in einem laufenden Verfahren, wenn du die Richter austauscht, musst du, glaube ich, wieder neu beginnen. Das gab dann auch einen Shitstorm, und dann wurde... Weil normalerweise redest du immer von Vergewaltigung bei solchen Fällen, oder? Aber das war so einer dieser... deshalb wollte sie das ja auch öffentlich machen, oder? Weil die Begründung war eben, die Scham muss die Seite wechseln, und sie wollte unbedingt, dass ihre Geschichte bekannt wird. Und dass die Männer bekannt werden, weil das Schlimmste daran war, dass ihr Ehemann, das ist echt ein Monster, aber das ist ein ganz normaler Mann, dass der schon 10 Jahre vorher oder 12 Jahre vorher festgenommen wurde, weil er versucht hat, Frauen unter den Rock zu filmen.
Dadurch ist es ja überhaupt Er ist ja aufgeflogen.
Aber weil erst beim zweiten Mal. Sie sagt dann, wie wäre mein Leben verlaufen, wenn ich das schon vor 10 Jahren gewusst hätte. Und das erinnert mich an das Erlebnis gestern im Flughafen in Heathrow. Und es war ganz toll. Ich liebe eben die britischen Frauen. Da war so ein schmuddeliger Mann, 30, mit Brille, saß mir gegenüber und hatte das Handy quasi auf mich gerichtet. Also die Augen, weißt du, die Dings.
Ja. Das Kamera, die Linse.
Ja, weil er hat quasi den Sack auf seinem Sack gehabt und das Handy so gerichtet und so und gelesen, das Handy. Und ich habe sofort mit sehr lauter, selbstbewusster, starker Stimme gesagt, "Excuse me, sir, could you please put your camera away?" Und dann sagt er, dann die Frauen alle schon geguckt, und dann sagt er, "Oh, yeah, I just put it in another direction. I'm not trying to take a picture of you." Und erst nachher ist mir in den Sinn gekommen, also he was trying to take a picture of me. Sonst wäre ihm das nicht sofort in den Sinn gekommen. Yeah, weißt du?
Probably.
Oder, also, weil jeder normale Mensch hätte gesagt,
ich bin Kamera, am Lesen.
Wieso? Oder nein, hätte gefragt, wieso? Verstehst? Oder wenn mich jemand fragt, ich lese an meinem Handy, ich lese und dann kommt irgendeiner und sagt, legen Sie das Handy weg. Und ich so, hä? Entschuldigung, genau, was ist? Oder, also wirklich, hä? Aber er hat sofort gesagt, oh no, I'm not trying to take a picture of you. He did, didn't
Scheiße.
He?
Scheiße.
Das ist schon krass, oder?
Das ist krass.
Ja, aber das Schöne war, das wollte ich noch sagen mit den Frauen, die haben mir sofort genickt und das wurde dem so peinlich, dass er sofort den Sitz verlassen hat. Weißt du, die Frauen haben mich angeguckt, genickt, very good, yes, und haben ihn auch angeschaut. Also wir waren zu dritt auf unserem Bank.
Frauensolidarität, yes! Ich sag's.
Das habe ich noch nie erlebt. Das hat mir so gut getan. Das waren natürlich alles mittelalterliche Frauen. Aber es hat mir so gut getan. Und dann, weißt du, so auch die Stärke zu spüren, dass hat er den Sitz gewechselt. Ich habe dann geguckt, dass er nicht wieder gegenüber einer Frau sitzt. So, es war echt creepy.
Krass,
oder? Und das war, ich war wahrscheinlich so fein, also ich so quasi, ich habe das gespürt, weil ich gerade den Artikel über Giselle Bellico gelesen habe.
Ich finde, das ist auch ein gutes Beispiel vom täglichen Tun, ne? Die effektivste Art gegen Diskriminierung, gegen Frauenhass vorzugehen, ist etwas zu tun. Und ich habe ein Beispiel mitgebracht noch von einer Leserin, von einer Hörerin von uns.
Ja.
Und zwar Melanie Schulz. Ich feiere sie, ich feiere sie. Sie hat mir geschrieben und schrieb so, vor ein paar Jahren, muss man ja schon fast sagen, habt ihr ja schon mal über Klos berichtet.
Ja.
Ich würde mir wünschen, dass ihr mal wieder was macht über die strukturelle Problematik von Frauen, dass sie dauernd vorm Klo in der Schlange stehen müssen. Warum? Weil es mehr Männerklos gibt, weil Frauen häufiger müssen und weil Frauen auch noch weniger Klos zur Verfügung haben, oftmals Kinder dabei haben und sich dauernd komplett ausziehen müssen, um aufs Klo zu gehen, anders als die Männer, die sich einfach ans Pissoir stellen können.
Mhm.
Und was hat Melanie jetzt gemacht? Melanie hat, wo auch immer sie ist, zählt sie die Klos. Zwar, weil es oft heißt, ja gut, ihr Frauen, ne?
ihr müsst halt
und bla und ja, bla, wieder in der Schlange, da macht ihr euren Gossip oder so.
Ja.
Nein, Melanie sammelt Fakten.
Ja.
Und was sie mir geschickt hat, ist eine Datensammlung von Klos, vor allem in Berlin, aber auch weit darüber hinaus. Also die Liste enthält auch Klos in Barcelona und weiß die Teufelin wo. Und ich will das mal,
ein geniales Projekt.
Wir haben die besten Hörerinnen. Wir haben die besten Hörerinnen.
Weltweit.
Und ich will einfach mal nur zur Verdeutlichung ein paar Berliner Orte vorlesen und was sie da rausgefunden hat. Und das ist wirklich klasse. Also Tempelhofer Feld, 4 Frauenklos, 5 Männerklos. Naturpark Südgelände, 2 Frauenklos, 4 Männerklos. Bücherei Neukölln, 7 Frauenklos, 8 Männerklos. Pizzeria, La Cantina, ein Frauenklo, drei Männerklos.
Wahnsinn.
Kino Sinister Alex, das fand ich heftig. Kino Sinister Alex, ein riesen Kinokomplex.
Ja, ja, das ist so ein Cineplex.
Sechs Frauenklos, 10 Männerklos.
Boah!
Konzertsaal der UDK, also der Universität der Künste, am Brandenburger Tor. Zwei Frauentours, zwei Frauenklos. 4 Männerklos.
Boah, pfui, pfui, pfui.
Ganz heftig.
Ja.
Philharmonie Berlin. 8 Frauenklos, 16 Männerklos. Und ich kenne dieses Klo persönlich. Und ich dachte, ich sehe nicht recht. Ja. Also ich kannte natürlich nur die 8 Frauenklos. Das ist die größte Schlange in den Pausen der Philharmonie Berlins.
Weg mit den Subventionen, weg mit der Philharmonie. Jetzt haben wir die Gründe. Nein, ist super.
Kino, Kulturbrauerei, ich höre gleich auf. 7 Frauenklos, 10 Männerklos.
Nein, und ich liebe es. Ich liebe Melanie. Problem. Sag nochmal den ganzen.
Melanie Schulz, großartig. Wir
Melanie
feiern
Schulz,
dich.
We, I love you. Was für eine super Idee. Das ist eines der besten Projekte, kannst du gerade in Kunst umsetzen. Das glaubt doch kein Mensch. Also ganz ehrlich, ich hätte das auch nicht geglaubt. Gib mir noch ein Beispiel. Sorry, ich habe das letzte Beispiel durchgeredet.
Das Kino in der Kulturbrauerei, 7 Frauenklos, 10 Männerklo. Klos. Aber weißt du, das Irre ist ja, gerade in Berlin, und darüber habe ich ja auch schon mal berichtet, am Beispiel vom Hau, vom Theater Hebel am Ufer, dass die Frauenklos auch noch geöffnet werden und jetzt all-inclusive, all-gender-Klos
sind.
Oh
no, please, no.
Aber die Männerklos bleiben Männerklos.
Ja,
das erleben wir gleichzeitig.
Ja.
Und das ist ein Politikum. Und ich finde es super, dass zu zählen.
Sichtbar,
ich finde es super zu dokumentieren und ich finde es super, das zu politisieren auch. So.
Wie zählt sie die Männerklos, also die Eingänge, oder geht sie tatsächlich in die Männerklos rein? Das mache ich zum Beispiel, wenn es so eine lange Schlange gibt und die Männer fühlen sich total verunsichert. Also wirklich, und also einer hat mir auch gesagt, das war auch irgendwie... genau, wobei der war nett, in Budapest war das, genau, der war sehr nett, aber er hat mir gesagt, no, your toilet is on the other side, und ich so, are you sure? Und dann hat er mich so komisch, weil es auch so ein Junger war, oder, hat er mich so komisch angeguckt, aber es, das ist ganz, ganz wichtig. Eben, aber weißt du, wie sie das zählt? Weil eben, da musst du ja oft auch rein. Oder sie zählt einfach die Türen, die Orte, das, wo man gehen kann. Wo
Nein. Das sind jeweils die Männerklos mit Kabinen und Pissoirs.
Wahnsinn!
Das
ist ja Wahnsinn. Ja. Ich hätte dir das nie geglaubt. Also, ich hätte sie natürlich geglaubt, weil ich glaube dir alles. Aber dass es so krass ist und ausgerechnet in Berlin, dass ich ja hyper, super, duper, weiß nicht wie, LGBTQ, queer, bla 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 gibt und die feministischsten sind und das sind eigentlich Frauenhasser. Das ist ja wahnsinnig. Also in der Philharmonie, das ist klassisch.
Das ist wirklich krass, ne? 8 Frauen, 16 Männer.
Ja, da kannst du gar keine Pause, du kannst die Pause auch nicht genießen, nie. Ach, was für ein tolles Projekt. Vielen, vielen Dank für das.
Ja, und es soll alle inspirieren.
Zu zählen,
zu tun.
Unbedingt.
Genau, zu zählen. Frauen zählen, im wahrsten Sinne.
Mhm.
In diesem Sinn, auf das Gute in der Welt.
Auf die Frauen. Großartig.
Das war Die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.